Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Der Oscar dient als Türstopper in ihrer Wohnung. Das hat sie in ganz vielen Interviews erzählt. Ihn gab es 2003 für den Film Nirgendwo in Afrika. Schon vorher hatte Caroline Link Erfolg mit Jenseits der Stille und Pünktchen und Anton. Das Publikum mochte bisher am liebsten Der Junge muss an die frische Luft nach dem Buch von H.P. Kerkeling. Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben den Film gesehen, seit er vor ziemlich genau einem Jahr in die Kinos kam. Jetzt hat Caroline Link einen, ja, ich würde sagen, modernen Jugendbuchklassiker verfilmt. Judith Kers als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Frau Link, herzlich willkommen bei Klassik à la carte. Hallo.
Hallo, danke.
Sind Ihnen eigentlich, ich habe jetzt gerade vom Publikum gesprochen, das alle Ihre Filme mochte, aber natürlich verschieden dann doch auch wieder war in seiner Bewertung, zumindest wenn man die Zahl der Besucher betrachtet. Sind Ihnen alle Filme gleich wichtig, so ähnlich wie bei Kindern, die man hat?
Ja, das habe ich ja selber auch schon oft damit verglichen, dass man sogar dazu tendiert, die Filme besonders zu verteidigen und zu lieben und zu mögen, die vielleicht nicht ganz so viele Zuschauer hatten. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich fand Der Junge muss an die frische Luft, so toll, dann denke ich mir sofort, okay, hast du auch die anderen angeguckt vielleicht? Und gerade der Film, der von meinen Filmen am wenigsten Zuschauer hatte, also Im Winter ein Jahr, das ist tatsächlich ein Film, auf den ich sehr stolz bin. Und wenn ich mit Schauspielern arbeite, die mich herausfordern und die vielleicht vom Theater kommen, die wissen wollen, wie ich so ticke und was ich denn wirklich mit ihnen vorhabe, dann gebe ich ihnen gerne Im Winter ein Jahr, weil das ein Film ist, wo ich sehr intensiv mit den Schauspielern gearbeitet habe und wie gesagt, der liegt mir auch extrem am Herzen.
Wobei ich jetzt unterstellen möchte, dass Sie in jedem Film sehr intensiv mit den Schauspielern arbeiten.
Ja, bei Der Junge muss an die frische Luft hat tatsächlich der kleine Protagonist, unser
Julius Weckauf,
unser damals 9-jähriger Hauptdarsteller, wirklich 90% meiner Aufmerksamkeit gebraucht und bekommen, natürlich gerne. Und die Darsteller drumherum, die große Familie, die musste tatsächlich ein bisschen einfach funktionieren, weil man sich dann doch sehr nach einem Kind in so einer großen Rolle richten muss am Drehort.
Kinder sind ja auch jetzt wieder dabei, weil als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Kinder sind eigentlich immer dabei, wenn sie Filme drehen. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, Sie machen schon seit über 20 Jahren Filme und wenn man dann zurückguckt, sind es so wahnsinnig viele gar nicht. Und jetzt haben wir 2 Jahre hintereinander jeweils einen Film, der zu Weihnachten in die Kinos kommt. Wie passt das denn? Letztes Jahr Der Junge muss an die frische Luft und jetzt schon wieder, möchte ich sagen, der nächste.
Ja, das ging jetzt echt mal schnell und das ist irgendwie auch toll. Auf der anderen Seite würde ich es nicht gerne immer so machen, weil ich das schon mehr liebe, Zeit zu haben, mich wirklich dann auch bis ins Detail in der Endfertigung mit einzumischen und mit zum Plakat und zum Trailer was liebevoll und aber auch mit Nachdruck sozusagen dazu zu bringen. Und wenn das zu schnell geht, dann ertappt man sich ja natürlich auch mit dabei, Dinge dann locker zu nehmen und zu sagen, ist ja auch egal oder sowas. Obwohl ich natürlich immer versuche, genau zu arbeiten. Das war jetzt einfach so, weil der eine Film wurde mir angeboten, als ich den anderen schon zugesagt hatte. Also ich hatte schon eine Zusage gegeben fürs Rosa Kaninchen und dann kam dieses Drehbuch von Der Junge muss an die frische Luft und das fand ich so besonders und so toll, dass ich mir dachte, das möchte ich unbedingt machen und dann haben wir das noch davor geschoben. Und dann stand ich aber im Wort mit dem anderen Film und deswegen kam der sofort hinterher.
Sie haben sich auch Musik gewünscht für diese Sendung. Wir beginnen mit der Klaviersonate F-Moll von Domenico Scarlatti. Mikhail Pletnyov spielte die Sonate F-Moll von Domenico Scarlatti in der Kultur Klassik à la carte, heute mit der Regisseurin Caroline Link, eine ziemlich lebhafte Musik. Frau Link, wann hören Sie sowas?
Ich glaube, die Arbeit von einem Regisseur wird ja von den meisten Menschen so verstanden, dass man am Drehort steht und dass man Kommandos vielleicht gibt oder irgendwie den Drehablauf organisiert oder mit den Schauspielern natürlich arbeitet. Aber die weitaus größere Zeit verbringt man ja eigentlich zu Hause in seinem Arbeitszimmer und denkt sich etwas aus, grübelt nach, wie man es macht, lässt sich inspirieren von anderen Filmen und eben auch von Musik. Und wenn ich zum Beispiel in meinem Arbeitszimmer sitze und anfange zu schreiben und Szenen zu entwickeln, dann brauche ich verschiedene Stimmungen, in die ich mich versetze. Und das kann ich besonders gut mit Musik. Und mit dieser Musik zum Beispiel, weil sie beschwingt ist, weil sie anregend ist, weil sie trotzdem nicht dominant ist, dass man dabei gar nicht mehr denken kann. Sie hat auch eine große Leichtigkeit. Und eben bei mir zu Hause im Arbeitszimmer oder auch wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich wahnsinnig gerne Musik. Und eben manchmal Klassik, manchmal das, was ich brauche, um in die Stimmung zu kommen, um über mein Projekt nachzudenken.
Ihr neuer Film, als Hitler das rosa Kaninchen stahl, kommt jetzt am ersten Weihnachtstag in die Kinos. Judith Kerr erzählt in ihrem Buch, das ja als Vorlage gedient hat, von der Flucht ihrer Familie während der Nazi-Zeit. Ihr Vater war ja der berühmte Theaterkritiker Alfred Kerr, der, ich glaube, tatsächlich genau einen Tag vor den Reichstagswahlen 1933, bei denen Hitler dann so viele Stimmen bekam, einen Anruf erhielt, eine Warnung, er solle festgenommen werden und dann eben floh aus Berlin. Die Familie folgt später, erst in die Schweiz, dann nach Frankreich. Das Buch ist 1974, glaube ich, erschienen, damals auch mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden. Es gab schon mal eine Verfilmung fürs Fernsehen, 1978. Das ist lange her. Ich habe mich gefragt, warum jetzt eine Kinoverfilmung von diesem Buch?
Also die Idee, das nochmal als Kinofilm zu machen, die gibt es tatsächlich schon mehr als 10 Jahre. Und die Judith Kerr hat in England, aber auch in Deutschland versucht auch, dieses Projekt irgendwie an den Mann zu bringen, an den Produzenten sozusagen. Ich habe vor urlanger Zeit schon mal ein Drehbuch gelesen, was mich nicht überzeugt hatte. Dann gab es einen anderen Kollegen, einen anderen Regisseur, der es unbedingt machen wollte. Der Stoff ist nicht ganz einfach. Der Stoff ist sehr undramatisch. Es ist eine Flucht, die mehr einem großen Abenteuer gleicht. Und daraus einen auch ein bisschen spannenden Kinofilm zu machen, ist nicht ganz einfach. Zu dieser Zeit kommt er jetzt ins Kino. Das war gar nicht unbedingt so kalkuliert und geplant. Und dass ich so viel darauf angesprochen werde, dass es jetzt gerade sehr gut passt mit einem leider Gottes wieder aufkommenden Antisemitismus in unserem Land, mit einer großen Flüchtlingsbewegung. Das ist jetzt ehrlich gesagt Zufall. Und das ist natürlich auch nicht erfreulich, aber er passt tatsächlich jetzt ganz gut in die Zeit und dient hoffentlich dann auch als Gesprächsstoff in den Schulen und mit jungen Menschen zum Thema Flucht und Diskriminierung.
Was verbindet Sie mit dem Buch? Also Sie sagten gerade schon, ja, Stichwort Schulen, Generationen von Schülern haben das gelesen. Ich gehöre auch dazu. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war.
Ja, ich habe es auch gelesen. Wir mussten es lesen und ich habe es auch gerne gelesen. Ich bin Jahrgang 64. Ich habe es in der Grundschule gelesen. Ich glaube, 4. Klasse oder so. In Hessen damals noch. Es ist ein Buch, was ich mochte, weil man vor diesem Stoff auch keine Angst haben musste. Also es ist ja kein besonders grausames Buch. Es beginnt, die Kinder und Jugendlichen vielleicht einzuführen in das Thema Nationalsozialismus. Und das, was Judith Kerr immer wollte, ist ein Buch zu schreiben, vor dem die Kinder keine Angst haben müssen. Weil sie diese Zeit der Flucht auch tatsächlich als Abenteuer erlebt hat. Sie hat oft gesagt, diese Jahre waren für meinen Bruder und für mich fast die schönsten Jahre unseres Lebens, weil wir als Familie so zusammengehalten haben, weil wir uns so nah waren und weil wir, so wie Kinder das manchmal empfinden, in einer kleinen Wohnung unterm Dach von Paris oder in den Bergen oder in Zürich am See gelebt haben, in einer einfachen Welt, in der Armut auch, aber auch in der großen Nähe zu den Eltern. Und nie waren sie so viel, so nah bei den Kindern wie in dieser Zeit.
Ist das auch der Punkt, wo Sie als Regisseurin angedockt haben? Wo lag für Sie oder warum wollten Sie diesen Film machen?
Ich habe lange überlegt, ob ich ihn wirklich machen möchte, ehrlich gesagt, weil ich habe ja nun schon Nirgendwo in Afrika gemacht. Das war auch die Geschichte einer jüdischen Familie auf der Flucht im Exil, die von außen auf Deutschland schaut, indem es immer weiter bergab geht und wo sich die Situation immer weiter verschärft. Ich habe dann überlegt, was ist der Unterschied zwischen Nirgendwo in Afrika und Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und ich denke, diese Perspektive von der 9-jährigen Anna in dem Jugendbuch ist schon nochmal ganz eigen. Und dass sie diese Zeit auch eben so sieht, dass es eine große Chance und eine Möglichkeit gibt, auch in diesem von einem Land zum anderen reisen, fremde Kulturen kennenlernen, sich einlassen müssen auf neue Welten, neue Spielregeln einer Gesellschaft. Das fand ich schon ganz bezaubernd, dass man auch sagt, es ist furchtbar, die Heimat zu verlieren, auf jeden Fall, aber es ist auch eine Chance darin, seinen eigenen Horizont zu erweitern.
Es klang eben schon so, als hätten Sie mit Judith Kerr gesprochen. Sie ist in diesem Jahr gestorben, Alter von 95 Jahren, war übrigens auch mal zu Gast in dieser Sendung.
Klassik ja, wirklich.
Was hat sie Ihnen mit auf den Weg gegeben? Hat sie Wünsche an Sie herangetragen?
Judith Kerr hing sehr an ihrem Vater Alfred Kerr, der ja ein berühmter Theater- und Kulturkritiker war in den 20er Jahren in Deutschland und ein sehr kluger Mann. Er war in seinem Beruf nicht unumstritten. Ich glaube, man kann sagen, er war auch ein verbaler Vernichter. Er konnte Existenzen, Theaterexistenzen ruinieren mit seiner scharfen Zunge. Aber als Vater war er offensichtlich ein sehr kluger, warmherziger, empathischer und anregender Gesprächspartner für seine Kinder. Er hat seine Kinder sehr ernst genommen und speziell zur kleinen Judith hatte er eine sehr innige Beziehung. Und der Judith Kerr lag es sehr am Herzen, dass das Bild ihres Vaters in keiner Weise beschädigt wird. Wir haben eigentlich in unseren Telefonaten vor allem über ihren Vater gesprochen.
Sie zeichnen ihn als sehr liebenswürdigen, sehr warmen Vater und trotzdem zeigen Sie auch die andere Seite in dem Film.
Ja, er hatte auch etwas Eitles. Er war es gewohnt, dass man ihn hofiert und er war sehr deprimiert und fühlte sich gedemütigt, denke ich, im Exil, weil sich auf einmal niemand mehr für ihn interessiert hat. Es gab auch keine Hilfe aus Deutschland, was ihn wirklich in die Verzweiflung getrieben hat. Das kommt in dem Jugendbuch von Judith Kerr eigentlich gar nicht vor, aber in der Biografie über ihn habe ich viel darüber gelernt, wie er das empfunden hat und keineswegs so positiv, wie er es seine Kinder hat glauben lassen wollen. Also die Kinder mögen diese Zeit in guter Erinnerung haben, aber für die Eltern war es schon sehr hart.
Eivind Gülberg-Jensen und die NDR Radiophilharmonie mit dem vierten Satz aus Dvořáks böhmischer Suite. Ich habe mich gefragt, Caroline Link, ob das auch eine Referenz an bestimmte Drehorte ist, weil Sie haben als Hitler das Rosa Kaninchenstall, glaube ich, nicht nur an Originalschauplätzen in der Schweiz und in Paris gedreht, sondern auch in Prag?
Ja, genau. Wir waren sehr lange letzten Sommer in Prag, in einem sehr heißen Sommer, in einem sehr vollen Prag. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Aber bei diesem Stück sehe ich irgendwie immer, ich finde, das Stück hat auch am Anfang etwas sehr Kindliches. Also die Flöte, finde ich, begleitet in meiner Fantasie Kinder durch einen Märchenwald. Ich finde, das hat irgendwas, es könnte auch eine Musik für Hänsel und Gretel sein oder für ein Märchen, was einen Zauber hat, ein bisschen eine Spannung, aber eben auch etwas sehr Kindliches. Das finde ich sehr schön. In Prag haben wir gedreht, ja. Also viel haben wir in Prag gedreht. Lange.
Warum eigentlich? Da war die Familie nie.
Nee, aber wir haben nicht Prag für Prag gedreht, sondern wir haben Prag genutzt als Kulisse für Paris 1933. Paris 1933 heute zu drehen ist ja nicht leicht. Das geht am allerwenigsten in Paris selber. Erstens ist es unheimlich teuer, da zu drehen. Und zweitens sieht das natürlich überhaupt nicht mehr so aus wie damals. Und in Prag gibt es noch sehr schöne Ecken, die man ganz gut historisch aufbereiten kann. Und dann sieht das aus wie so eine herrschaftliche, große, beeindruckende Stadt.
Sie haben ja schon gesagt, das war nicht leicht, das Buch zu verfilmen. Sie haben auch überlegt. Wie haben Sie dann Ihre Tonalität gefunden? Also wie fangen Sie als Regisseurin dann an, wenn Sie sich so einem Stoff gegenübersehen? Wie war das hier?
Also ich finde ja grundsätzlich immer, dass Kino im Unterschied zu Fernsehen vielleicht aus Details besteht, aus Momenten. Man kann sagen, in diesem Film geht es um Flucht und Vertreibung, um Entwurzelung oder so. Aber in Wahrheit zeigt man ja kleine Momente. Man zeigt das ganz Besondere im Alltäglichen. Zum Beispiel, wenn die kleine Anna von den Schweizer Buben verfolgt wird, die da durchs Dorf sie durchs Dorf jagen und mit Steinchen bewerfen, als Ausdruck ihrer großen Liebe. Als ich das jetzt nochmal im Buch gelesen habe, muss ich wirklich lachen, weil ich das so speziell finde. Und dann überlege ich mir eben einfach immer, ich liebe diese kleinen Details, die Judith Kerr ganz zauberhaft geschrieben hat. Aber was ist der große Bogen? Einen großen Bogen brauchst du natürlich schon. Und dann muss man sich versuchen, für ein Filmdrehbuch etwas zu überlegen, was durch den ganzen Film wie eine rote Schnur hindurchzieht. Und das war für mich der Gedanke, dass die Anna und ihr Bruder langsam verstehen müssen, dass es kein Zurück mehr gibt. Also das war für mich eigentlich der emotionalste Gedanke, dass sie am Anfang das habe ich mir ausgedacht, dass die Anna sich einen Kalender malt, in dem sie die Tage abkreuzt, bis sie wieder nach Hause fahren, weil die Mama am Anfang irgendwann mal sagt, es dauert wahrscheinlich so 3 Monate. und irgendwann wirft sie den weg, weil sie versteht, sie wird nie wieder nach Hause gehen. Das fand ich als Bogen durch diese Geschichte genug. Es muss nur eine kleine rote Schnur sein, die einen da so durchzieht.
Ganz wichtig sind natürlich die Kinder, die die Rollen spielen und die genau diesen Bogen ja transportieren müssen. Sie haben zwei, wie ich finde, großartige Darsteller gefunden, Riva Krimalowski und Marinus Hohmann. Sie haben immer wieder tolle Kinder gefunden für ihre Filme. Wie schaffen Sie das? Wonach haben Sie hier gesucht?
Wir geben uns natürlich riesengroße Mühe beim Casting. Im Fall von Riva war es jetzt tatsächlich so, dass sie in den Raum kam beim Casting und wir uns alle angeschaut haben und gesagt haben, wenn die jetzt auch noch spielen kann, die ist ja eine Nummer, weil sie einfach ein unglaublich waches, lebendiges, kluges und charmantes Mädchen ist. Die Auswahl ist ganz, ganz wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist dann natürlich die Arbeit mit den Kindern, das gucken können. Ein gewisser Blick für Kinder, glaube ich einfach. Und dann auch nicht die Erwartung, dass Kinder von selbst genial sind. Weil natürlich können Kinder das nicht alleine schaffen. Man muss ihnen ganz genau sagen, was man von ihnen will, was man in diesem Moment braucht und das mit ihnen zusammen erarbeiten. Ich glaube, diese drei Elemente, also wirklich das richtige, talentierte Kind finden, die genauen, detaillierten Ansagen und dann vielleicht auch noch eine Atmosphäre am Set, wo Kinder auch einfach Spaß haben.
Und wichtig ist ihnen, glaube ich, auch, dass die Kinder noch keine Erfahrung haben mit der Kamera, was erstmal ein bisschen widersinnig klingt.
Ja, es ist ja nicht so mit Kindern und Laien, dass die immer besser werden automatisch, umso mehr Erfahrung sie haben, sondern es ist so, dass man profitiert, glaube ich, bei Laien und bei Kindern, wenn die sich noch kein Bild davon machen, wie sie gern rüberkommen wollen. Also Kinder sind erstaunlicherweise, das war auch bei der Junge muss an die frische Luft so, dass der Julius vor 30 Leuten Team rumgehüpft ist in einem zu knappen Unterhemdchen und sich nie überlegt hat, wie sehe ich ihn in diesem Hemd überhaupt aus. Das war eigentlich ziemlich toll. Und auch die Riva hat sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht, ob sie das jetzt gut oder schlecht macht. Sie hat einfach das gemacht, was ich ihr gesagt habe. Lass uns das so machen. Okay, mache ich ja. Und dann ist auch der ganze Apparat lustig und dann gehen wir nachher noch Federball spielen oder sonst irgendwas. Und dann sind die noch sehr unbedarft, wenn sie sich einmal erlebt haben auf der Leinwand in dieser Größe, wenn sie Feedback lesen über sich, dass sie niedlich sind oder dass sie witzig sind, dann beginnen sie zu reflektieren und dann werden sie ein bisschen befangener, ein bisschen unnatürlicher vielleicht auch. Und da müsste man dann entweder Schauspielunterricht nehmen, um sozusagen mit seinen Mitteln zu arbeiten, oder der erste Zauber ist einfach verflogen, in meiner Wahrnehmung. Andere Kollegen wollen unbedingt immer erfahrene Kinder, ich nicht. Marinus hat ja übrigens auch schon sehr viel gedreht.
Und da hat es trotzdem dann
da funktioniert es trotzdem, weil der ist auch noch, und das finde ich ganz interessant, der ist auch noch Sportler, und zwar Leistungssportler. Der ist ein Skirennfahrer, der Kerl, und der ist so robust in seiner Psyche, dass der nicht verführbar ist mit Glamour und Rummel um seine Person. Der ist so bodenständig, dass der auch dreht, weil ihm das Spaß macht, aber der läuft überhaupt nicht Gefahr abzuheben.
Suchen Sie dann die Erwachsenen passend dazu? Also Sie haben Alfred Kerr, also Arthur Kemper heißt er ja in dem Film, mit Oliver Masucci besetzt. Carla Juri spielt die Mutter, also Dorothea Kemper in dem Film. Stand das schon vorher fest?
Ja, die beiden hatten, bevor ich die Kinder hatte, hatten wir ein sogenanntes Konstellationscasting. Ich wusste, ich möchte gerne als Alfred Kerr, also Arthur Kemper, den Oliver Masucci, und dann haben wir verschiedene Damen in Kombination mit Oliver beim Casting ausprobiert und da hatten wir noch nicht die Kinder und dann haben wir Kinder gecastet. Und so stellt man dann Baustein für Baustein eine Familie zusammen. Und mal ist das eine Element zuerst und mal das andere. In diesem Fall war es tatsächlich Oliver Masucci, den ich zuerst hatte.
Mich hat das überrascht. Ich habe ihn tatsächlich in so vielen anderen Rollen gesehen, dass sich mir das jetzt gar nicht aufgedrängt hätte, ihn als Alfred. Er hat oft sehr zwielichtige Charaktere gespielt, eher böse auch.
Ja.
Was hat Sie so fasziniert, dass Sie gesagt haben, das passt?
Ich habe gesucht nach einer Persönlichkeit. Ich hatte immer Alfred Kerr, den ich durch die Biografie vor allem im Kopf hatte, vor mir und nicht unbedingt den Mann, den Judith Kerr in diesem Kinderbuch beschreibt. Weil dieser liebevolle Papa war nicht Alfred Kerr. Alfred Kerr war schon eckiger und kantiger und aggressiver vielleicht auch ein bisschen. Und dann dachte ich mir, wenn so ein Mann nach außen in seiner Wirkungswelt so eine Dominanz auch hat und so eine Kraft, dann brauche ich jemanden, der wirklich eine Persönlichkeit ist, die intellektuell auch überzeugt. Wenn der dann auch noch ein liebevoller, sensibler Papa ist, Vater ist, umso besser. Und dieser Widerspruch, der hat mich gerade gereizt.
NDR Kultur Klassik à la carte mit Caroline Link und Fleetwood Mac.
Ja. Fleetwood Mac ist, liegt mir am Herzen, seit ich mal die ganz große Collection geschenkt bekommen habe von Dominik Graf, meinem Lebensgefährten und Vater unserer Tochter Pauline. So wie Dominik mich überhaupt mit vielen Musiken zugeschüttet hat, weil er ein großer Musikliebhaber ist und selber Musik macht, spielt Klavier, Gitarre, meine Tochter jetzt auch, die singt und spielt Gitarre. Und Fleetwood Mac ist so auch so eine Familienmusik.
Sie sind, / waren sehr lange zusammen. Das ist ja gar nicht so häufig, dass zwei Regisseure, darf ich das so sagen, so lange miteinander aushalten.
ja, stimmt, absolut.
Was macht das mit einem? Also das muss doch wichtig sein. Ich meine, Dominik Graf ist auch ein großartiger Regisseur, hat wahnsinnig viele Filme gemacht, sehr viel fürs Fernsehen gearbeitet, sie ja vor allem fürs Kino. Also wie beeinflusst man sich da auch gegenseitig? Welche Rolle spielt das?
Also ich habe Dominik ja kennengelernt 1990 als seine Assistentin. Ich wurde da in der Bavaria ihm zugeteilt sozusagen und im Grunde waren wir relativ schnell ineinander verknallt. Damals verknallt, dann irgendwann hoffentlich auch verliebt. Wir haben uns immer ganz gut ergänzt, glaube ich, dass ich eher so der kommunikative Außenminister der Familie war und er so der Denker mit großem Tiefgang. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel von Dominik gelernt über Schauspieler vor allem. Mehr als ich jemals an der Filmhochschule gelernt habe, wie man mit Schauspielern arbeitet und wie man sie wertschätzt für das, was sie einem geben. Und ich gebe dem Dominik alles, was ich schreibe, immer noch. Also alles, was ich mache und in meinem Herzen bewege, muss ich mit Dominik durchsprechen, sonst fehlt mir was. Umgekehrt ist es nicht unbedingt so, weil ich aber auch so gar keine Ahnung habe von Krimis und Kriminalgeschichten. Aber natürlich tauschen wir uns ganz viel aus und unsere Tochter rollt schon immer die Augen, weil es dann doch tatsächlich sehr viel um Film geht. Und sie dann immer sagt, rede dir wieder über Film. Und ja klar, wir reden schon viel über Film.
Das heißt, sie hat bisher kein großes Interesse, in diese Filmwelt dann auch einzutreten.
Nee, wobei ich dem noch nicht so traue, weil das sagen Kinder ja oft und dann am Ende landen sie dann doch in dieser Branche, weil sie natürlich auch für junge Menschen ganz attraktiv ist, weil sie ganz lustig ist, nicht so steif, nicht so jeden Tag im Büro sitzen. Es ist schon verlockend, mal gucken, was sie dann macht, wenn sie jetzt dann irgendwann mal Abitur macht.
Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben viel gelernt für den Umgang mit Schauspielern. In Ihrem Fall kommt ja dazu, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, in wirklich jedem Film kommen ja Kinder vor.
Kinder oder junge Leute? Im Winter ein Jahr, Caroline Herfurth war ja damals schon Mitte 20, Ende 20, also kein Kind, aber oder auch bei Exit Marrakesch, der Junge ist 17 gewesen, aber Jugendliche, Junge, also es geht immer irgendwie um Generationskonflikte, ja, das stimmt. Familie auf jeden Fall.
Warum?
Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Mein Vater hat mich auch mal gefragt, warum geht's denn bei dir immer um Väter und Töchter? Einmal ging's ja nun auch um Väter und Söhne, aber es geht schon, ich habe schon eine Affinität, Väter, Töchter, Familie. Ich weiß nicht, also Kindheit rührt mich sehr, Kindheit geht mir nah. Ich liebe Kinder wirklich sehr und ihre Probleme, also vor allem Kinder, die es irgendwie schwer haben. Ich gucke immer auf unsere Gesellschaft und auch auf Menschen, denen ich begegne, in der Hinsicht, woher kommen die, aus was für einer Welt kommen die, aus was für einem Stall sozusagen, wieso sind die so, wie sie sind. Also das interessiert mich einfach. Psychologie interessiert mich und unser Wesen hat ja nun mal amtlicherweise, würde ich sagen, den Ursprung zu einem großen Prozentsatz in der Kindheit und in der Art, wie wir aufgewachsen sind.
Würden Sie denn sagen, Sie waren eine Papa-Tochter?
Nee, gar nicht. Also ganz komisch. Vielleicht ist das meine Art, das zu kompensieren. Also ich habe meinen Vater wahnsinnig geliebt, meine Schwester und ich. Aber meine Schwester war meinem Vater, unserem Vater viel näher, glaube ich. Ich habe meinen Vater immer auch bekämpft. Also wir hatten auch viel Konflikte miteinander. Ich war so ein bisschen eher der Bub in der Familie. Aber er war auch stolz auf mich. Also er war auch ein unglaublich liebevoller Vater. Aber wir waren uns manchmal fast ein bisschen zu ähnlich vielleicht.
Aber Familie war eben einfach wichtig und Familie nicht nur mit Blick auf die Kernfamilie, also Vater, Mutter, zwei Kinder, sondern eben auch mit dem, was sonst noch oder man muss sagen, vielleicht früher noch mehr dazugehörte als heute, Onkel, Tanten, Großeltern.
Ja, natürlich ist meine Familie mir sehr wichtig. Aber wem ist die eigene Familie nicht wichtig? Also es ist wirklich immer schwer zu durchschauen, warum man sich jetzt ganz besonders für ein Thema interessiert. Ehrlich gesagt vielleicht auch, weil es mir ganz gut gelingt. Vielleicht, weil ich gelernt habe, ich kann gut mit Kindern. Es fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich hatte so eine Phase, wo ich auch gesagt habe, ich will jetzt nicht mehr mit Kindern arbeiten. Ich möchte jetzt Filmkunst für Erwachsene machen. Und das gelingt mir vielleicht nicht so leicht. Also ich bin tatsächlich am erfolgreichsten mit meinen Filmen, wo Kinder Hauptrollen spielen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich das andere nicht mehr probieren will. Aber wenn es denn so ist, und es ist ja nicht so, dass es mich langweilt, also ich finde es ja immer wieder schön, dann mache ich es auch gerne.
Glauben Sie, dass es daran liegt, dass Sie sich vielleicht auch diesen kindlichen Blick besonders bewahrt haben?
Klar. Ich weiß nur immer gar nicht so ganz genau, was das bedeuten soll. Ich sage das ja auch oft in Interviews, weil es immer ganz gut klingt. Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, der kindliche Blick. Also wenn ich mit Kindern spreche und wenn ich mit Kindern arbeite, dann gucke ich eigentlich auf Kinder wie auf Erwachsene. Ich unterscheide gar nicht so sehr. Ich finde, Kinder haben ganz legitime und durchaus sehr vernünftige Ansichten und Wahrnehmungen. Ich würde gar nicht so groß denken, dass ich mich dann da so verändere, wenn ich mit Kindern zusammen bin und mit Kindern arbeite. Was ich sehr mag, ist, dass es direkt geht. Also, dass man mit Kindern direkt sprechen kann. Dass man nicht so auf so unglaublich viele Empfindlichkeiten, die sich im Laufe eines Lebens so herausbilden bei Menschen, Rücksicht nehmen muss, sondern dass man bei Kindern oft ein Gegenüber hat oder meistens ein Gegenüber hat, mit dem man Klartext sprechen kann. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder das mögen. Es gibt allerdings auch erwachsene Schauspieler, die das mögen und mit denen ich dann immer ganz besonders gut klarkomme. Also mit Caroline Herfurth zum Beispiel oder auch mit Juliane Köhler kann ich auch sehr direkt arbeiten. Und da müssen wir viel lachen und hauen uns Sachen um die Ohren. Aber im Grunde ist dann da sofort eine Nähe und eine Vertrautheit, die ich ähnlich wie bei Kindern sehr schätze.
Trotzdem fällt auf, dass Sie immer wieder mit anderen Schauspielern arbeiten.
Ja, ich würde gerne mit meinen Freunden immer arbeiten, aber das erlaube ich mir nicht, weil ich jedes Mal mir überlege, wer ist richtig für die Rolle. Und ich will nicht mich möglichst easy wohlfühlen am Drehort, weil ich die Leute alle kenne, sondern ich möchte schon, dass die dann auch wirklich hundertprozentig stimmen. Die Musik habe ich immer gehört, als ich schwanger war.
Das war der zweite Satz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 21, Köchelverzeichnis 467, hier gespielt von Jan Liszewski, begleitet vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Christian Zacharias. Und das haben Sie gehört, Caroline Link, als Sie schwanger waren, haben Sie gerade schon gesagt.
Nicht ununterbrochen, aber doch immer mal wieder. Mozart ist sehr gut in der Schwangerschaft, finde ich. Das ist so für mich beruhigend und tief und irgendwie habe ich mich mit dieser Musik immer auf alles gefreut, was jetzt mit diesem neuen Lebewesen auf mich zukommt.
Musik spielt ja eine wichtige Rolle auch bei Filmen. Es ist ja sogar ein eigenes Genre, Filmmusik. Sie haben ja schon deutlich gemacht, Sie planen logischerweise alles sehr genau. Was für eine Idee haben Sie für Musik? Also wie viel Kontrolle möchten Sie da haben? Wie viel Freiraum geben Sie da demjenigen, der die Musik macht?
Es gibt ja die Musiken, die im Film vorkommen. Die stehen natürlich schon lange vor dem ersten Drehtag fest. Zum Beispiel dieser Ausdruckstanz, den Caroline Herfurth macht in Im Winter ein Jahr. Da gab es dieses Stück von Peter Gabriel, was natürlich schon ganz lange vorher mich schon begleitet hat beim Schreiben von dieser Szene. Und dann gibt es die Filmmusik, den Score. Und den hat ja immer bei mir der Niki Reisser gemacht, dieser Schweizer Komponist aus Basel, bis auf jetzt, genau. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Da habe ich zum ersten Mal mit dem Volker Bertelmann, besser bekannt als Hauschka bei vielen Musikliebhabern, zusammengearbeitet. Und das war auch eine interessante Erfahrung. Niki war aber mein langjähriger Wegbegleiter. Und da entsteht die Musik dann eigentlich erst zum fertig werdenden Film. Also während ich schneide das Bild und die Szenen, kommt der Niki meistens dazu und komponiert, während wir den Film formen und dann bedingt das eine so ein bisschen das andere.
Und das war jetzt bei Hauschka, also Volker Bertelmann, nicht so?
Nicht ganz so, weil der Volker so unglaublich viel macht und in der ganzen Welt unterwegs ist mit seinen Konzerten als Hauschka, dass er jetzt nicht den Luxus mir schenken konnte, dass er jetzt da monatelang bei mir in München am Schneidetisch sitzt und zu meinem wachsenden Schnitt das mit seiner Musikkomposition begleitet.
Musik transportiert ja Gefühl.
Ja.
Und ich kann jetzt nur von mir sprechen als Zuschauerin. Ihre Filme gehen ja sehr ans Herz.
Ja, das ist schön. Danke.
Ich glaube, ich habe wirklich noch keinen gesehen, wo ich trockenen Auges durchgekommen bin. Ist das etwas, was Sie auch möchten? Oder was Sie vielleicht, nicht so freundlich formuliert, kalkulieren? Dass die Menschen an bestimmten Stellen auch schlichtweg weinen?
Das kann man schlecht kalkulieren, weil das ja auch bei jedem anders funktioniert. Und so richtig sicher sein kann man sich ja natürlich sowieso nie, ob es emotional irgendjemanden erreicht. Ich finde schon grundsätzlich, dass Kino in irgendeiner Weise intensiv sein muss. Entweder wirklich lustig oder wirklich spannend oder eben wirklich emotional. Und ich versuche zu einem Punkt zu kommen, wo es um was geht. Und wenn man dann dabei weinen muss, umso schöner. Dass man jetzt bei Als Hitler das rosa Kaninchenstall weinen muss, überrascht mich allerdings, ehrlich gesagt. Weil da ja eigentlich nichts passiert, was furchtbar traurig oder furchtbar emotional ist, außer dass der ganze Film begleitet wird von einer leisen Wehmut, die ich in dem Roman schon sehr schön fand.
Trotzdem gibt es ja diese innigen Momente, in denen einfach auch eine große Verlorenheit deutlich wird, weil es ja auch um Verlust geht, obwohl wir ganz klar diese Perspektive haben und der Film ja auch mit einem optimistischen Bild endet letztlich. Also die Familie fährt nach England. Das heißt,
und sie ist immer zusammen, die Familie bleibt zusammen und das ist ja auch das, was Judith Kermer gesagt hat, solange wir zusammenbleiben, kann nichts passieren. Also das ist, fand ich immer sehr süß, wie sie das formuliert hat, dass sie sich ihre Familie als Trutzburg sozusagen in diesen unruhigen Zeiten empfunden hat.
Haben Sie manchmal ein bisschen Angst, dass solche Filme vielleicht langfristig verloren gehen? Wenn man sich das so anschaut, das große Kinoerlebnis wird ja von manchen, die jetzt einfach eine andere Generation sind, vielleicht auch gar nicht mehr so gesucht. Also wenn man in der Stadt ist, oder ich sehe das auch bei meinen Kindern, die haben immer ihr Handy dabei und in jeder Situation, wenn es gerade so passt, guckt man sich irgendeinen Film an oder irgendeine Serie. Das ist ja eine ganz andere Art von Zuschauen.
Ich habe jetzt nicht Angst, dass das passiert in einer Zeit, in der ich Filme mache. Also ich bin jetzt Mitte 50. Wahrscheinlich darf ich noch ein paar Filme machen. Was dann passiert, auf jeden Fall verändert es sich. Ich glaube, wenn das Kino ein Erlebnis bleibt und wenn die Filme dementsprechend intensiv sind, dann werden die Leute immer ins Kino gehen. Ich weiß nicht, ob in diesen Massen oder, also ich denke immer, ich muss wissen, warum ich mich abends im Dunkeln bei Kälte auf den Weg mache, weil ich diesen Film unbedingt im Kino erleben will.
Wissen Sie noch, was Ihr erstes Kinoerlebnis war, Ihr erster Kinofilm?
Ja, ich weiß, dass das Dschungelbuch war und ich weiß, dass ich Dschungelbuch immer sehr geliebt habe. Aber was mich viel mehr beeindruckt hat als junges Mädchen, ist, dass mein Vater, wir sind ja in Bad Nauheim aufgewachsen, in der Kleinstadt bei Frankfurt, mein Vater ist mal mit der Bea, meiner Schwester und mir, nach Frankfurt gefahren und ist mit uns in Love Story gegangen. Und da stirbt ja die große Liebe. Und ich weiß noch, wie mein Vater da im Kino geweint hat. Und da dachte ich mir schon als kleines Mädchen, da war ich wirklich noch klein. Also, dass der uns überhaupt in Love Story reingeschleppt hat, war typisch mein Vater. Aber ich weiß noch, dass ich da saß, meinen Vater angeschaut habe. Und ich weiß nicht, ob mich der Film oder mein Vater mehr beeindruckt hat. Auf jeden Fall habe ich in diesem Moment verstanden, was Kino kann. Sogar meinen taffen Papa zum Weinen bringen.
Da sind wir wieder bei den Tränen. Ja.
Wahrscheinlich ist es so ein dramatisches Erlebnis gewesen, dass ich deswegen versuche, emotionale Filme zu machen.
Tango Passionata von Eduard Pütz, hier gespielt von dem Ensemble der Cello-Klasse Julius Berger, Professor ja in Augsburg. Caroline Link ist zu Gast heute bei NDR Kultur, Klassik à la carte, Regisseurin, Drehbuchautorin. Sie sind eigentlich aber in erster Linie Geschichtenerzählerin, oder?
Ja, das ist aber doch eine Regisseurin, oder? Oder ein Regisseur, ein Geschichtenerzähler. So habe ich mich immer verstanden. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Beruf. Vor allem auch, wenn man natürlich auch noch selber Drehbücher schreibt.
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Geschichten erzählen möchten. Also Sie haben ja vorhin schon gesagt, Ihnen war sehr früh klar, dass Sie sich für Kinder interessieren, dass Sie mit Kindern arbeiten möchten. Und gab es irgendwann auch einen Moment, wo Ihnen klar war, dass Sie mit oder über Kinder Geschichten erzählen wollen?
Nein, ich habe mir sehr früh gedacht, dass in meinem Leben Kinder eine Rolle spielen sollen. Ich habe früher immer auf die Frage, was möchtest du denn mal werden, gesagt, irgendwas mit Kindern. Und dann eben auch vor allem mit Kindern, die es irgendwie schwer haben. Also ich wollte nicht Kindergärtnerin werden, sondern wenn, dann vielleicht Kinderpsychotherapeutin oder sowas. Ich habe mich immer zu Kindern hingezogen gefühlt. Und das mit dem Film, das kam tatsächlich komplett leidenschaftslos, eigentlich fast pragmatisch in mein Leben, weil ich gejobbt habe als Komparsin an Drehorten und weil ich dann irgendwann mal den Kameramann gefragt habe, darf ich mal bis zum Ende der Dreharbeiten dabei bleiben und zugucken, wer hier eigentlich was macht und wie das funktioniert. Und dann bin ich da ganz langsam so reingewachsen. Dann habe ich so gefunden, das ist ein schönes Betätigungsfeld. Ich wusste aber noch gar nicht, was ich da machen soll, wollen würde. Und dann habe ich mich irgendwie viel später, habe ich noch in den Bavaria Filmstudios, habe ich noch ein Praktikum gemacht. Viel später habe ich mich dann erst getraut, mich an der Filmhochschule zu bewerben und vielleicht den Gedanken im Hinterkopf gehabt, wenn es gut läuft, kann ich ja vielleicht eines Tages mal einen Film drehen. Dass das dann tatsächlich ein Beruf wird, das hat sich ganz langsam ergeben erst.
Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, dass sich ja viel verändert auch mit Blick auf Filme, Filme drehen. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass Sie jetzt an einer Serie arbeiten. Mhm. Ist das richtig? Das
ja.
Ist ja auch eine große Veränderung. Sowas haben Sie noch nicht gemacht, oder?
Nee, aber das ist tatsächlich auch etwas, was ich jetzt wieder aus meiner Zuneigung Kinder gegenüber gerne machen möchte, weil ich möchte gerne eine Serie machen über eine kinderpsychotherapeutische Praxis. Also über zwei Therapeuten, die mit verschiedenen Kindern arbeiten. Und das ist ein sehr spezielles Modell, was wir uns da ausdenken und das, was auch noch gar nicht fertig ist. Aber die Idee ist, tatsächlich in einem Raum zu bleiben und nur zu zeigen, was diese Therapeuten mit den Kindern machen.
Das heißt, das wäre dann auf jeden Fall auch fürs Fernsehen?
Das wäre fürs Fernsehen.
Jetzt kommt erstmal Ihr neuer Film ins Kino, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, am ersten Weihnachtstag. Weihnachten ist ja das Familienfest, bei Ihnen auch?
Ja, ja. Weihnachten wird bei uns echt hochgehalten und läuft immer nach einem gleichen Muster ab und diese Rituale sind uns allen auch sehr wichtig und ich liebe Weihnachten.
Was hängen Sie an den Baum?
Das ist auch so über die Jahre gewachsen. Das ändert sich eigentlich auch nie. Das sind ganz verschiedene Figuren über die Jahre, wie gesagt, zusammengetragen und dicke rote Kugeln und auf jeden Fall echte Kerzen. Auch wenn das manchmal dann fast ein bisschen abenteuerlich ist, wenn der Baum sehr trocken ist und wir den zum letzten Mal anmachen, denke ich mir dann auch manchmal, das ist ja eigentlich wahnsinnig. Aber ich liebe diesen Geruch und ich liebe diesen Glanz und das ist für mich unantastbar.
Am ersten Weihnachtstag, also am 25. Dezember, kommt der neue Film von Caroline Le Link in die Kinos, Als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Ich wünsche Ihnen dann schöne, besinnliche Familienfeiertage, Frau Link.
Dankeschön. Vielen Dank, Ihnen auch.
Dankeschön. Das war Klassik à la carte mit Caroline Link und Katja Weise. Sie können die Sendung auch hören, natürlich bei uns im Internet und in der App.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.